Heute führe ich euch an einen besonderen Ort, idyllisch, an einem See gelegen. Das Haus direkt am Wasser, viele Spielsachen, überall Kuscheltiere oder Wandbilder mit einem kleinen, grünen, lustigen Drachen. Und wenn ich aus dem Fenster sehe, frisches Grün, ein Spielplatz und Kinderlachen. Wo ich bin, mich hat es nach Radewege an den Beetsee verschlagen. Hier befindet sich aber kein Kindergarten, kein Ferienlager, keine Jugendherberge. Es ist eine Mischung aus Hotel und Spital. Ich befinde mich in einem Kinderhospiz. Doch sofort kommen die Fragen. Darf ich? Kann ich? Soll ich darüber berichten? Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verborgt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen, wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Ich habe mir Fridolins Regenbogenhof, so heißt das Kinderhospiz, angesehen und war erstaunt, überrascht und fasziniert von dem, was ich gesehen habe. Das Erstaunlichste ist, dass dieses Refugium innerhalb von nur 2 Jahren unter der Leitung einer unwahrscheinlich engagierten Frau entstanden ist. Und diese begrüße ich heute ganz, ganz herzlich am Mikrofon. Einen wunderschönen guten Morgen, Eva Rettig, Leiterin des Kinderhospiz in Radewege.
Ja, guten Morgen, hallo.
Ich freue mich, dass wir zu dem Gespräch gekommen sind. Vorab, ich war in der letzten Woche wirklich fasziniert, was ich da gesehen habe. Aber noch mehr fasziniert hat mich Eva und ich habe sie gebeten, mein Interviewgast zu sein, um vielleicht ein bisschen Licht hinter diesen seltsamen Begriff Hospiz zu bringen, über den die meisten nicht reden und wo die meisten auch ein Problem damit haben, damit in Berührung zu kommen. Liebe Eva, für viele ist dieser Begriff Hospiz verbunden mit dem Gedanken, dass dieser Ort ein Ort des Sterbens ist. Menschen, die unheilbar krank sind, verbringen hier ihre letzten Lebenstage oder Wochen. Doch das ist vor allem bei einem Kinderhospiz eigentlich gar nicht der Fall. Zumindest habe ich das so erlebt. Was möchtest du mit deinem Kinderhospiz Fridolins Regenbogenhof eigentlich erreichen und was kann man da alles machen?
Also ich sag mal, wir können das Thema Sterben und letzter Lebensweg natürlich nicht ausschließen. Aber im Gegensatz zum Erwachsenenhospiz bekommen Familien beispielsweise oftmals Diagnosen mit der Geburt an oder halt auch in den ersten 2 Lebensjahren, wenn sich irgendwo Entwicklungsverzögerungen ergeben, dann fängt für diese Familie ein schwerer Weg an. Aber trotzdem werden die Kinder ja Wochen, Monate, aber auch Jahre alt, bis zum Erwachsenenalter, und trotzdem sind sie im Prinzip lebensverkürzt erkrankt. Und diese Familien haben den Anspruch auf Entlastung, sowohl im ambulanten Bereich, da sind wir gerade jetzt aktiv, das zunehmend zu machen, als auch, dass sie 28 Tage im Jahr einen Entlastungsaufenthalt bei uns im Hospiz wahrnehmen können. Das bedeutet, dass wir das erkrankte Kind oder den erkrankten jungen Menschen aufnehmen. Und auch die Familie, bestehend aus Mama, Papa, Geschwisterkindern. Wir hatten auch schon Oma, Opa bei uns, die sich dann ums Kind im Prinzip, ich sag mal, oder das Kind begleiten. Und Mama, Papa können zum Beispiel mal mit Geschwisterkindern wegfliegen oder halt was anderes machen. Und das ist der Großteil unserer Arbeit tatsächlich. Und da geht es einfach darum, diese Tage einfach wirklich halt mit Leben zu füllen. Wir haben ein Pflegeteam, was sich natürlich um die medizinischen und um die pflegerischen Belange kümmert. Aber auch darüber hinaus, sage ich mal, kooperieren die mit dem pädagogischen Team, sodass halt den Kindern auch pädagogische Angebote, Kunsttherapie, Musiktherapien, wir arbeiten mit Tieren. Und da gilt es halt einfach ganz viel in diesen Tag reinzulegen. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Familie da, die wir, ich sag mal, die sich an diesen Tagen, wo sie da sind, einfach auch vielleicht, also es ist ganz unterschiedlich. Manche möchten trotzdem halt die ganze Zeit bei ihrem Kind bleiben. Und trotzdem ist es halt total in Ordnung, wenn Eltern sagen, ich mache jetzt Ausflüge, auch mit meinen Geschwisterkindern, und die erkrankten jungen Menschen bleiben halt bei uns, sage ich mal. Und auch da machen wir halt viele Angebote, Ausflüge in die Umgebung. Wir haben Fahrräder im Prinzip da, dass wir Radtouren machen können. Es gibt jeden Tag Betreuungszeiten für die Geschwisterkinder, wo halt über, ja, über Armbänder knüpfen, bis hin, wir gehen ins Kino oder zum Bowlen oder Go-Kart fahren, halt immer irgendwie was stattfindet. Genau, und so ist halt einfach die Hoffnung, dass ich nach 14 Tagen oder nach einer Woche, je nachdem, wie lange die Familien da sind, das entscheiden sie ja selber, dass die Familien nach Hause gehen, gestärkt in den Alltag, mit einer guten Bindung miteinander und mit guten Erlebnissen.
Ich habe ja auch zwei Kinder und die sind schon über 30 beide und sind auch gesund gewesen, aber ich kann mich erinnern, dass an manchen Tagen oder an manchen Wochen, ich war ja selbst auch voll berufstätig, ich mir gesagt habe, oh, ich würde ganz gerne mal ein paar Tage für mich haben. Viele Eltern kennen diese Gedanken und kennen auch diese Sorge, man schafft nicht alles. Aber das, was diese Eltern erleben, ist ja noch was ganz anderes. Mir ist zum Beispiel ganz doll aufgefallen, dass in jedem dieser Kinderzimmer ja ein richtiges medizinisches Bett steht. Und dass ja Kinder zum Teil wahrscheinlich auch beatmet werden müssen, dass Kinder verschiedene medizinische Instrumente benötigen, die die ganze Zeit am Kind sind. Das ist also was völlig anderes. Ich stelle mir das ziemlich komplex vor. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Welche Kinder können denn zu euch kommen? Was könnt ihr denn alles wuppen?
Also erstmal vielleicht nochmal auf die Familien zurück. Also ich glaube, das kann man halt tatsächlich wirklich nicht vergleichen, ne? Mit unseren Sorgen um unsere Kinder, wie stressig morgens der Kita-Weg wird oder sowas, sondern die Eltern, die kämpfen im Prinzip ja um alles, sage ich mal, ne? Die kämpfen um das Leben ihres Kindes und da haben sie viele Einschnitte im Alltag, ja einfach, ne? Also entweder sie pflegen ihre Kinder selber, ja, was im Prinzip ja 24 Stunden ist, gerade wenn dann halt auch noch so Beatmung oder irgendwas dazukommt. Oder im Prinzip die Eltern haben, ich sag mal, die Entlastung über einen Pflegedienst und das ist schon ganz nett oder sowas. Aber das bedeutet auch wieder den Einschnitt zu Hause, dass ich immer fremde Menschen in meinem Zuhause habe. Ich kann halt nicht mal schnell sagen, ich flitze da mal morgen schnell nackig in die Dusche. Weil im Prinzip halt immer fremde Menschen halt um mich rum sind. Ne? Auch das ist ja schwer für Eltern. Dazu kommt die finanzielle Belastung. Oftmals, ich sag mal, ist halt ja ein Elternteil, bleibt meistens zu Hause, um sehr, sag ich mal, um die Belange der Kinder zu kümmern. Dann gibt es viele, ich sag mal, Umbaumaßnahmen, ne? Wenn ich Treppenstufen habe oder im Zimmer irgendwas umgebaut wird, das Bad umgebaut wird, ist eine finanzielle Belastung für die Eltern. Es muss halt alles in Antrag gestellt werden an Pflegekassen für Hilfsmittel. Das wird abgelehnt. Dann müssen Widersprüche gestellt werden. Also die Eltern kommen aus diesem Antragsdschungel auch gar nicht raus. Und ich glaube, dafür fehlt wirklich auch manchmal die Kraft. Ich habe mich jetzt gerade an die Eingangsfrage erinnert. Wir können im Prinzip wirklich alles abdecken. Wir haben wirklich über Kinder, die, ich sag mal, mobilitätseingeschränkt sind, oder halt auch sehr aktive Kinder, das gibt es im Prinzip halt auch. Da kommen wir auf diese verschiedenen Pflegebetten halt zu sprechen. Mhm. Bis hin halt Kinder, die halt beatmet, ernährt werden. Im Prinzip halt das gesamte medizinische Equipment.
Ja. Auf. Also aus deinen vorhergehenden Informationen ist mir gleich die nächste Frage gekommen, die dazu sehr gut passt. Wie finanziert sich denn dieses Hospiz?
Also ich sag mal, wir haben im Prinzip mit der Krankenkasse haben wir einen Versorgungsvertrag geschlossen Und dort wird dann im Prinzip dann nachher auch anhand des Personals und was halt alles an laufenden Kosten ist, wird ein Tagessatz ermittelt. Und von diesem Tagessatz übernimmt für das Kind oder für den jungen Menschen 95% die Krankenkasse.
Okay.
Die anderen 5%, die müssen sich über Spendengelder finanzieren. Also das ist das, was das Kind betrifft und die Unterbringung der Eltern, Geschwister und alles, was wir den Tag um diese im Prinzip gestalten, das wird halt gar nicht finanziert. Das müssen im Prinzip halt über Spendengelder halt aufrechterhalten werden. Genau, das ist schon ein ganzer Stiefel.
Das glaube ich. Und gibt es denn die Möglichkeit, dass dann die Eltern einen gewissen Obolus wie in einem Hotel oder in der Jugendherberge zahlen oder wird das gar nicht gemacht?
Also wir erwarten das halt nicht, ne? Eltern können genauso wie andere im Prinzip halt eine Spende halt abgeben oder sowas,
Okay.
ne?
Okay.
Aber genau, es gibt hier nicht, dass wir sagen, ja, also wir prüfen hier ihr Einkommen oder sowas, sondern dass man geht halt einfach davon aus, dass diese Familien halt auch nicht finanziell in der Lage sind. Aber ansonsten haben wir halt verschiedene Möglichkeiten halt auch im Haus. Wir gucken uns ja auch andere Hospize an und lassen uns von betroffenen Familien ja auch beratschlagen, was jetzt so Hilfsmittel betrifft, ne? Und die gibt es sehr viel. Und so wie das Wort irgendwie Hilfs vorsteht, ist das auch immer ein exklusiver Preis.
Ja.
Genau. Und das sind dann halt auch, dass wir so teilweise halt den Wünsche im Prinzip halt auch im Haus ausstellen und der uns halt besuchen kommt und halt so eine Wunschliste sieht oder sowas, ne? Oder auch Mitarbeiter, die halt in der Pflege sagen, wir brauchen das oder das. Das wollen wir im Prinzip dann halt auf so einen Wunschbaum bringen, dass halt jeder weiß, da kann man eine Kleinigkeit zu beigeben, wie es halt jeder kann.
Das klingt sehr gut. Und vielleicht jetzt schon, dieser Podcast ist natürlich einerseits dafür da, dass wir informieren, um was es genau geht. Aber am 11. Oktober ist in diesem Jahr auch wieder Tag des Hospizes. Und vielleicht hat der eine oder andere, der heute hier zuhört, einfach mal Lust, auch hier eine kleine Spende zu leisten. Ich würde mich sehr freuen. Ich werde es auch tun. Und am Ende des Interviews werden wir Informationen dazu geben, wo das Geld hin kann, beziehungsweise wie man zu euch kommt. Ist das okay für dich?
Ja, das ist völlig in Ordnung. Wir informieren ja immer über beide Sachen, sage ich mal. Das ist einerseits, muss das im Prinzip halt am Laufen gehalten werden. Und auf der anderen Seite sehen wir halt immer ganz viel, dass ganz viel Informationen halt auch für Familien einfach noch fehlen. Dass wir immer wieder Familien haben, die noch gar nicht wussten, dass im Prinzip ihnen das halt auch einfach zusteht oder sowas, ne? Und die kämpfen sich jahrelang durch und da sehen wir halt auch wirklich so ein Stück Aufklärungsarbeit irgendwie, dass man halt nicht immer alles alleine wuppen muss, ja, sondern dass man sich halt einfach auch mal Hilfe holen kann.
Wenn wir da mit diesem Interview ein bisschen helfen können, dann würde ich mich richtig doll freuen. Ich habe jetzt noch eine weitere Frage und zwar geht es um das Personal. Du hast gesagt, in welchen Bereichen ihr euch aufstellt, was ihr alles machen könnt. Und ich habe jetzt die Frage, wo holst du das Personal dazu her? In der Pflege ist es ja so, dass Personal gerade Mangelware ist. Und viele gehen weg, weil es zu kompliziert, zu schwer oder zu schlecht bezahlt ist. Wie gestaltest du das?
Also unser Personal, das setzt sich ja aus ganz vielen zusammen, ne? Wir haben die Pflegefachkräfte und da haben wir jetzt auch keine Quereinsteiger, sondern das sind alles im Prinzip ausgebildete Pflegefachkräfte. Die sind ja heute vielfältig, von der Kinderkrankenschwester, Krankenschwester über die Gesundheits- und Krankenpfleger bis heute die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Dann kommt im Prinzip das pädagogische Personal dazu, halt Erzieher, Sozialarbeiter. Wir haben eine Physiotherapeutin angestellt. Das kann man eigentlich auch über externen regeln, dass man halt, dass die Eltern Verordnungen mitbringen und man würde dann halt eine Physiotherapie halt hinbestellen, haben wir aber gesagt, aufgrund Personalsituation ja überall. Und wenn dann halt in irgendeiner Physiotherapie Krankmeldungen sind, dann würde bei uns ja nie eine Physiotherapie ankommen. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Sag ich mal, also haben wir gesagt, uns halt wichtig, dass wir eine Physiotherapeutin halt einfach im Haus haben, die sich um die jungen Gäste kümmert, aber halt auch mit den Eltern halt arbeitet. Dazu kommen ja dann noch die Servicekräfte, die Hausmeister, die Küche. Also es hängt ja ganz viel im Prinzip dran. Und nun sind wir natürlich auch schon mit unserem Unternehmen 16 Jahre im Prinzip in der Landschaft unterwegs und hatten auch wirklich Respekt im Prinzip davor. Es sind im Prinzip an Vollzeitstellen halt alleine schon 20 roundabout Vollzeitstellen an Pflegefachkräften und hatten gesagt, okay, dass wir das halt wirklich langsam halt auch aufbauen, dass wir am Anfang halt wenig Kinder nehmen und das sukzessive aufbauen. Und wir sind jetzt aber halt an dem Punkt und sind ja noch nicht ein Jahr dabei und sind jetzt aber auch an dem Punkt, dass wir im Prinzip jetzt vollzählig sind. Wie das genau funktioniert hat, das kann ich gar nicht sagen. Na klar, haben wir auch Werbung gemacht. Also ich glaube, Kinderhospizarbeit muss man ja dann auch fühlen. Auch das ist ja halt, ich glaube, das kann ich ja auch als Pflegekraft vielleicht vorher gar nicht wissen. Es gibt ja hier in unserer Umgebung sowas halt einfach nicht. Und von daher wäre es auch normal gewesen, sage ich mal, dass ich zum Beispiel halt auch Kollegen habe, die vielleicht sagen, ui, das habe ich mir vielleicht doch nicht ganz so hart vorgestellt, ich kann damit doch nicht so umgehen oder sowas. Das hatten wir jetzt noch nicht, aber auch das wäre halt eine Möglichkeit gewesen. Aber bis jetzt sind alle an Bord und da sind wir froh drüber, sind alle eingestellt auf die Kinder und auf die jungen Erwachsenen irgendwie und ja, das ist schon schön.
Ich bin ja zu euch gekommen, weil ich eine ehemalige Schülerin interviewt habe, die bei euch arbeitet. Und so wie ich sie kennengelernt habe oder sie wieder getroffen habe und wie sie von dieser Arbeit geschwärmt hat, glaube ich, liegt es auch daran, wie das Team funktioniert und wie vielleicht auch geleitet wird. Und in dem Zusammenhang wollte ich nochmal darauf zurückkommen, was du schon mal angedeutet hast. Du bist ja seit 2009 Geschäftsführerin der PSL Partner für soziale Lösungen. Dazu gehört ihr aber wesentlich mehr als das Hospiz. Womit habt ihr angefangen und wie habt ihr euch aufgebaut?
Genau, also wir haben vor 16 Jahren, also wir hießen tatsächlich am Anfang PSL ihr Pflegedienst für Stadt und Land, weil wir halt einfach in der Erwachsenenpflege begonnen haben und das einfach auch, glaube ich, also mit drei kleinen Autos und haben halt in der ambulanten Pflege Menschen zu Hause versorgt. Relativ schnell haben wir das Angebot bekommen, halt auch Senioren in Wohngruppen zu versorgen. Das haben wir eigentlich, glaube ich, schon ein Jahr später gemacht. Und so ist das eigentlich sukzessive gewachsen. Halt mit einer Tagespflege, verschiedenen Wohngruppen, die wir halt betreuen, auch in verschiedenen Gegenden. Halt wirklich von städtisch bis halt idyllisch hier am Wasser. Glaube ich, halt auch für jeden irgendwie was dabei. Die agieren im Prinzip halt alle unterschiedlich. Aber es sind halt immer kleine Menschengruppen und das ist uns auch ganz wichtig. Und dass es immer gemischte Seniorengruppen sind. Wir sind jetzt nicht diese typischen, wir machen hier eine Demenz-WG, sondern wir denken halt immer, oder unsere Erfahrung ist, dass gemischte Seniorenwohngruppen sich besser auch untereinander helfen können. Dann haben wir haben einen Krankenpfleger, der bei uns gearbeitet hat. Der hat hauptberuflich Sozialpädagogik studiert und der hat dann nach ein paar Jahren gesagt, okay, das ist ja ganz nett, was wir hier machen, aber wir könnten uns ja auch nochmal in die Kinder- und Jugendrichtung begeben. Und das haben wir halt in Radewege 2019 hier gemacht. Da haben wir unser erstes Kinderhaus eröffnet. Das ist praktisch klassische stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Das sind halt Kinder oder junge Menschen, die im Prinzip halt zu Hause nicht mehr leben können aufgrund unterschiedlichster Situationen oder Ursachen. Und die leben im Prinzip bei uns. Wir sagen eigentlich immer so ein bisschen familienkonform. Hier leben im Prinzip 7 bis 9 Kinder zusammen. Und die gehen zur Schule, die gehen in den Kindergarten, die gehen in ihre Sportvereine, die fahren im Sommer in den Urlaub. Also schon sehr familienkonform und decken dort eigentlich Kinder wirklich, ich sag mal, von 3 bis zur Verselbstständigung. Also selbst in der Verselbstständigung haben wir 4 Plätze in einer WG sozusagen, ja, wenn sie dann so 16, 17 sind, wo es dann halt schon darum geht, okay, ich muss alleine meine Wäsche waschen und ich muss alleine ein bisschen mit meinem Geld haushalten und bekomme da halt punktuell meine Hilfe, sodass mir dann nachher der Einstieg ins Leben nicht mehr so schwer fällt. Und dann haben wir noch ein Familienleben, heißt es bei uns. Dort sind Mütter oder Väter jeweils ein Paar im Prinzip mit 1 bis 2 Kindern untergebracht und auch die werden rund um die Uhr halt angeleitet mit ihren Kindern. Da ist es allerdings so, dass die Mütter oder Väter im Prinzip auch die Kinder wieder in die Kita bringen oder in die Schule bringen und sich um das Leben der Kinder im Prinzip kümmern müssen. Und unsere Kollegen oder die Pädagogen geben halt die Anleitung dafür. dafür.
Sag mal, Eva, ich habe doch gesehen, dass ihr auch irgendwie eine kleine Gaststätte oder sowas habt. Was hat es damit auf sich und wie funktioniert es mit der Verpflegung bei euch überhaupt?
In Radewege, an der Stelle, wo wir sind, gab es früher halt ein altes Landhotel. Und die hatten scheinbar die weltbeste Eisdiele hier in dieser Gegend.
Oh, okay.
Und also ich kenne das noch aus Kindertagen, aber das war ja dann schon lange, lange, lange Geschichte. Und wo wir mit den Senioren im Prinzip hier hergezogen sind, die haben praktisch ihren Aufenthaltsraum vorne zur Straße hin und da hielten dann immer wieder Fahrradfahrer, die dann die Tür aufgemacht haben und gesagt haben, hey toll, hier gibt's jetzt wieder was zu essen. Was natürlich nicht so war. Und okay. Wir waren aber sowieso in der Umstrukturierung unseres Hofes und haben dann gesagt, gut, ja, warum eigentlich nicht? Man kann ja so mit so einem kleinen Café vielleicht halt immer ausprobieren, auch im Prinzip halt dieses Dorf wieder auch eigentlich so ein Stück wieder zu beleben. Und dann haben wir gemerkt, okay, also der Ansturm auf dieses Café, der war halt einfach zu hoch. Und zu unserem Objekt gehörte noch eine alte Göpelhütte, die ist an einer Scheune angeschlossen. Landwirtschaftlich bedeutet das, dass da früher oder Pferde im Kreis gelaufen sind und beispielsweise ein Mühlrad halt angetrieben haben. Und die haben unsere Männer saniert, neuen Fußboden rein und die Wände halt gemalert, sodass wir daraus ein Restaurant, das Restaurant-Göpelhütte draus gemacht haben.
Okay.
Und die sind halt immer geöffnet von Freitag bis Sonntag, auch für die Öffentlichkeit. Und ansonsten finden da halt aufgrund der Scheune halt auch Hochzeiten und Geburtstage und sowas statt. Und die versorgen uns aber halt auch. Also die versorgen im Prinzip unsere Senioren hier und die versorgen auch das Kinderhospiz.
Ich habe ein bisschen recherchiert, weil es mir sehr wichtig ist, auch die Hintergründe zu kennen. Die Hospize sind ja noch gar nicht so alt. Sie stammen aus den 60er Jahren, kommen aus England und zwar eine Cicely Saunders setzte sich in England dafür ein, dass jeder Mensch, auch wenn er allein ist, bis zum letzten Atemzug würdevoll leben kann. Und damit entwickelte sich dieser Hospizgedanke durch sie. Und in den 80er Jahren war es dann eine Nonne, nämlich Schwester Frances Dominica, die sich ganz intensiv für ein schwerkrankes Mädchen Helen einsetzte und den Eltern auch zu Hause half, die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Und aus diesem Gedanken und aus dieser Idee entstand dann 1982 das Helen House Hospiz. Das heißt also, das war das erste Kinderhospiz. Heute gibt es in Deutschland einige. Die meisten Kinderhospize sind in einer Gesellschaft oder in einer Organisation miteinander verbunden. Man kann auch auf die Website gehen. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie die Website heißt, beziehungsweise wie man genau zu euch kommt und wie man sich bei euch anmelden kann.
Ich sag mal, man findet alle Kinderhospize. Zum Beispiel sind wir Mitglied im Bundesverband Kinderhospizverein. Das ist ein großer Verband. Machen wir auch ganz viel Schulungen und die bieten auch ganz viel für Eltern an, was wir dann halt wieder weiterleiten können. Und da kann man sich gut über die Standorte Prinzip der Hospize kundig tun. Und zu uns kommt man, ich sag mal, relativ unkompliziert. Wir haben ja eine Hospizleitung und die macht auch das Aufnahmemanagement. Die kann man anrufen oder per E-Mail kontaktieren und dann leitet sie einen eigentlich durch diesen Aufnahmeprozess. Es müssen Anträge an die Kasse gestellt werden. Behandelnde Ärzte müssen halt einfach was ausfüllen. Das ist für Familien, glaube ich, schon anstrengend, aber halt, das ist leider unerlässlich. Was wir haben, das ist eine Krisennummer. Die haben wir aber tatsächlich noch nicht gebraucht. Die ist aber auch im Umlauf eigentlich, wo wir Familien einfach die Möglichkeit geben wollen, wenn mir heute Abend der Pflegedienst wegbricht, ein Elternteil schwer erkrankt oder was auch immer kommen kann, dann kann ich im Prinzip anrufen und dann kann ich sehr unbürokratisch, dann machen wir natürlich nicht erst dieses ganze Prozedere, also jetzt schicken wir uns mal einen Antrag oder. Das würden wir halt dann in den ersten Tagen auffangen. Also da sind wir dann halt so, dass wir sagen können, wir nehmen den jungen Menschen jetzt auf und die Familie, wenn jetzt nicht gerade das Haus ausgebucht ist, lösen dann die Probleme nach und nach.
Ihr habt doch eine Homepage, vielleicht kannst du einfach mal kurz sagen, wie man die finden kann?
Ja, also unsere Homepage ist praktisch die www.psl-radewege.de und da sind dann alle unsere Bereiche, aber man kommt dann auch auf Fridolins Regenbogen und wird dort weitergeleitet.
hast es vorhin noch schon mal angedeutet, gerade was den Fridolins Regenbogenhof betrifft, welche Kompetenzen braucht man, um dort arbeiten zu können? Welche Besonderheit, welche Kräfte muss man haben, um da arbeiten zu können? Ich bewundere euch. Ich bin zwar Pädagoge durch und durch, aber ich glaube, es ist eine ziemlich komplizierte Kiste, weil man ja selbst auch sich immer wieder erden muss. Man muss sich immer wieder mit guter Energie auffüllen. Und wie macht ihr das?
Also ich sage mal, es gibt ja im Prinzip einmal die fachlichen Kompetenzen und die sind sicherlich im Kinderhospizbereich, gerade was das pflegerisch-medizinische betrifft, ziemlich hoch. Obwohl ich halt auch glaube, dass wenn ich interessiert bin und ich komme aus der Erwachsenenpflege und ich bin lernwillig, dass ich mich da halt auch reinfinde mit den ganzen medizinischen Sachen. Und deshalb haben wir auch von Anfang an ja ganz leicht angefangen und sind versuchsweise immer so ein bisschen mit der Erfahrung halt mitgegangen, die die Kollegen haben. Also es hätte halt nichts gebracht, von Tag 1 zu sagen, so wir nehmen jetzt hier das hochmedizinisch versorgte Kind. Das haben wir halt nicht gemacht. Dafür haben wir uns halt wirklich ein Vierteljahr doch Zeit gelassen, um uns daran zu tasten. Also ich brauche sowieso immer Empathie. Ich kann ja nicht sagen, ich arbeite nur mit Kindern, sondern wir arbeiten ja auch mit den Familien. Also habe ich ja schon über alle Altersstrukturen irgendwo zu tun. Und was halt auch völlig in Ordnung ist, man hat ja mit verschiedenen Familien zu tun. Und da sitzen ganz verschiedene Ängste und Vorstellungen und sowas. Ne? Auch das muss man gut geregelt bekommen. Letztlich hat unser ganzes Team im Prinzip damit zu tun, wenn es halt um einen Abschied geht. Ja, das haben wir im Prinzip auch danach immer nachbereitet mit einer Runde, mit einer Gesprächsrunde, wie sich alle im Prinzip fühlen und gefühlt haben. Wir machen Supervision, um halt solche Themen aufzugreifen. Wir haben gemeinsam Rituale, im Prinzip halt alle, die im Kinderhospiz beschäftigt sind, vom Service bis zu Sozialpädagogen und so weiter, haben diese Rituale entwickelt, die uns praktisch durch den Tag oder halt auch durch schwierige Zeiten leiten. Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
Franz Grillparzer sagte einmal, das sind die Starken, die unter Tränen lachen, eigene Sorgen verbergen und andere glücklich machen. Kann man das so stehen lassen? Ich glaube, ja.
Ja, bestimmt. Obwohl es, glaube ich, schlecht ist. Und das sagen wir halt auch. Es gibt ja immer die emotionaleren Typen und die nicht ganz so emotionalen Typen oder sowas. Und das haben wir auch von Anfang an so im Team gesagt, dass halt alles erlaubt ist oder sowas. Ja. Ne? Und ich kann da auch drüber heulen. Und da darf sich auch keiner über mich lustig machen, dass er sagt, ja Mensch, also du Kinder, bist ja ständig am Wasser gebaut. Das ist ja einfach auch in Ordnung. Und das darf ich auch zeigen, dass mir halt einfach was nahe geht. Also bevor es mich halt verschluckt. Dieses Schicksal ist halt auch anders und das nimmt uns immer unterschiedlich mit. Und das müssen wir halt auch einfach sagen können. Und das gehört auch zu uns dazu.
Das ist auch sehr, sehr gut, denn ich merke das auch in den Normalitäten des Schulalltags, dass sehr häufig vor allen Dingen negative Emotionen überhaupt nicht angebracht sind, dass man sie nicht zeigen soll, dass man dagegen kämpfen soll. Am Ende hat man jemanden da, der sich dauernd auf die Lippen beißt, sich vielleicht die Fingernägel abkaut und der sich aber auch nicht mehr konzentrieren kann, weil eben das nicht rauskommt. Und das sind noch Kleinigkeiten im Zusammenhang mit dem, was ihr tagtäglich leistet.
Ich würde gerne nochmal einhaken, dass es ja halt, dass wir ganz viel dazwischen haben. Und das ist halt einfach Kinderlachen. Und das dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Das haben sie ja selber gesehen, wenn sie in dieses Hospiz reinkommen oder sowas. Dann ist es ja irgendwie nicht trostlos. Es fängt einen ja ganz anders auf. Es ist alles bunt und es ist alles bespielt. Und es macht ja nicht den Eindruck irgendwie von traurig. Und so sollen die Tage ja auch nicht sein. Die gibt es, diese Tage. Aber der Hauptteil geht ja im Prinzip halt darum, Fröhlichkeit in das Leben zu bringen und Erinnerungen zu schaffen, schöne Erinnerungen zu schaffen.
Und das finde ich so wunderschön. Ich habe schon vor einer Woche, als wir uns gesehen haben und ich durch die Räume gehen konnte, Bewunderung ausgesprochen. Ich finde es heute genauso stark und empfinde es noch viel stärker, dass es unwahrscheinlich bewundernswert ist, dass es euch gibt, dass es diese Möglichkeiten gibt. In dem Zusammenhang finde ich auch einen Spruch von der Cecily Saunders unwahrscheinlich wichtig, den ich bis vor kurzem überhaupt nicht mit dem Begriff Hospiz in Verbindung gebracht habe, nämlich, es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr leben. Und genau das tut wir. Ich wünsche dir, euch alles Gute, viel Kraft, viel Erfolg und ganz viel Kinderlachen. Ich bedanke mich bei dir, Eva, dass du heute mein Gast warst.
Ja, ich bedanke mich auch, dass wir uns hier mal präsentieren durften.
Das habe ich sehr gern gemacht. Ich denke und hoffe, dass ich das schaffe, dass genau diese Folge am 11. Oktober zum Tag des Hospizes veröffentlicht werden kann. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Einen wunderschönen Tag für euch.
Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino@rianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Nolte, bekannt als Rino Mutmacherin.